Und was ist denn Moldis das Land regieren? Wo Leben und Umwelt keinen interessieren? Wo alle Menschen ihr Ich verlieren? Da kann eigentlich nur noch eins passieren! Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können.
Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Das sang ja die Hamburger Punkband Slime schon 1989 in ihrem Song Deutschland muss sterben. Und mit dieser Zeile beziehen sich Slime auf einen Spruch. Einen Spruch auf einem Hamburger Kriegerdenkmal, an dem ich mich gerade befinde. Und auf diesem Kriegerdenkmal steht, Deutschland muss leben, auch wenn wir sterben müssen. So steht es da in großen Buchstaben auf einem Betonklotz am Stephansplatz, der sich in Hamburg zwischen dem Dammtor und dem Planten- und Blonenpark befindet. Und unter diesem Spruch marschieren im Relief 80 Wehrmachtssoldaten im Gleichschritt um das Denkmal herum. Sie haben Marschgepäck da auf dem Rücken und tragen die Waffe auf der Schulter. Dieses Denkmal wurde 1936 errichtet, also im Nationalsozialismus, und es stammt von einem regimetreuen Künstler, und zwar Richard Kühl. Der NS-Kriegsklotz, wie er da in Hamburg auch genannt wird, war ein Ehrendenkmal für das Infanterieregiment 76 und damit werden Soldaten des Ersten Weltkriegs geehrt. Dass das Denkmal schon 1936 in NS-Ideologie auf weitere Kriege abzielte, zeigt sich in dem Text, der sich auf einer Betonwand neben dem Denkmal befindet. Da steht drauf, Großtaten der Vergangenheit sind Brückenpfeiler der Zukunft. Das Denkmal verherrlicht also Krieg und den Nationalsozialismus und es steht dort seit 80 Jahren, unverändert. In der Vergangenheit war es ein Wallfahrtsort für Neonazis. Bis Mitte der 70er hinein war es auch ein Aufmarschort und Gedenkort der Bundeswehr. Seit Kriegsende gibt es aber auch immer wieder Widerstand gegen das Denkmal. Anstatt es aber abzureißen, was die britische Besatzung eigentlich forderte, die Stadt Hamburg dann aber ablehnte, wurden an diesem Ort hier Gegendenkmäler gesetzt. Das erste Gegendenkmal stammt von 1985. Und es steht in einiger Entfernung, so von etwa 30, 40 Metern. Und es ist ein Mahnmal gegen Krieg und Faschismus von dem Wiener Künstler Alfred Hürditschka. Allerdings ist das kein richtiges Gegendenkmal, allein schon, weil es doch relativ weit weg ist.
Also ganz gewiss gehört diese Denkmalgruppe oder Skulpturengruppe von Alfred Hürditschka zu den eindrucksvollsten Denkmälern, die Hamburg zu bieten hat. Aber es ist eben, weil es unvollendet geblieben ist, kein Gegendenkmal geworden, wie Sie sagen. Es sind dargestellt, wenn man sich das genauer anguckt und sich mit der Materie ein bisschen befasst, als Opfer nur Deutsche zu sehen. Also Häftlinge, KZ-Häftlinge, aber auch die Opfer der Brandnächte von Hamburg 1943 und so weiter. Also ein richtiges Gegendenkmal ist es nicht geworden.
Das sagt René Senenko vom Bündnis Hamburger Deserteursdenkmal, mit dem ich mich da auch hier vorher getroffen habe. Ein wirkliches Gegendenkmal wurde erst im vergangenen Jahr hier am Dammtor errichtet. Nur ein paar Meter neben dem NS-Kriegsklotz steht es nun, das Denkmal für Deserteure und Opfer der NS-Justiz, kurz auch Deserteursdenkmal. Es ist den Deserteuren und den NS-Justizopfern in Hamburg gewidmet.
Man hat bisher 227 Soldaten ermittelt, deren Namen man inzwischen kennt, aber man vermutet eine Vielzahl dieser, die tatsächlich in Hamburg an Hinrichtungsorten der Wehrmachtsjustiz hingerichtet worden sind für Fahnenflucht, also Desertion oder Wehrkraftzersetzung oder Kriegsverrat. Und für diese Opfer, also ganz allgemein für die Hamburger Opfer der NS-Militärjustiz, ist dieser Gedenkort geschaffen worden.
Ein Gedenkort, den René Senenko mitinitiiert hat. Das Deserteurdenkmal wurde von dem Hamburger Künstler Volker Lang gestaltet, der dann einen Wettbewerb nämlich gewonnen hat, um das dann zu gestalten. Und es trägt die Form eines filigranen Dreiecks und kontrastiert damit den brachialen NS-Betonklotz gleich nebenan.
Ja, das Dreieck hat praktisch mehrere Hintergründe. Zum einen ist es eine Form, die am wenigsten belastet ist, also jetzt was Bedeutung angeht. Natürlich auch in religiöser Hinsicht, aber jetzt in politischer weniger. Und ein Rechteck wäre mir zu fade gewesen. Und zum anderen ist es die Korrespondenz, die vielleicht dadurch entsteht, dass es sich zu verschiedenen Seiten hinwendet, als ein Rechteck beispielsweise, um die Dynamik eines Dreiecks, also wo ein Dreieck wesentlich dynamischer ist durch die Spitzen und auch wirklich diese Aggressivität auch hat.
Die zwei Seitenwände des Dreiecks bestehen aus einer Bronzewand, in die so Schrift eingelassen ist. Und diese drei Seiten sind nicht geschlossen. Das heißt, man kann reingehen in das Denkmal und man kann dann, auch wenn man so in der Mitte steht, und es wird in der Nacht auch beleuchtet, kann man die Texte in den Bronzewänden lesen.
Das ist ein Text von Helmut Heisenbüttel, ein Gedicht, das heißt Deutschland 1944. Es ist eigentlich weniger ein Gedicht im klassischen Sinne, sondern ein Gedicht in Form einer konkreten Poesie. Und das Gedicht besteht aus Zitaten, die zerstückelt sind und als Ganzes wieder montiert wurden. Und diese Zitate sind Originaltexte von Tätern und Beteiligten. Also es sind keine Opfertexte dabei, sondern es sind Texte von der führenden NS-Liga und von Teilen der Gesellschaft, die das unterstützt hat, zum Beispiel Dichter oder andere Poeten, die verherrlichende Texte für den NS geschrieben haben.
Und diese Texte, die sollen Aufschluss geben, warum Soldaten desertiert sind, denn sie zeigen den Angriffskrieg in der Sowjetunion auf, den Holocaust und berichten über die Zerstörung des Individuums. Und auch wenn es strittig war, dass hier Texte von einem regimetreuen Schriftsteller veröffentlicht wurden, ist das ja ganz bewusst getan worden. Die dritte Seite, auf die man dann, wenn man auf dem Weg vor dem Denkmal steht, auch blickt durch die Bronzetexte hindurch, ist eine Betonwand. Und an dieser Betonwand befindet sich ein Erklärungstext in verschiedenen Sprachen zu diesem Denkmal und Stimmen lesen laut hörbar die offensichtlichen Namen von Deserteuren vor.
Erwin Moro, Grenadier, verurteilt wegen Fahnenflucht, im Alter von 21 Jahren, am 16. April 1943 im Untersuchungsgefängnis Hamburg enthauptet.
Es sind Namen, die lange unbekannt waren. Deserteure und Opfer der NS-Justiz galten ja als vergessene Opfergruppe. Ein Umdenken kam da beschämend spät. Zum Beispiel wurde erst 2002 wurden die Urteile der Militärgerichte gegen Deserteure der Wehrmacht aufgehoben. Entschädigungen für die Nachkommen? Die gab es nicht.
Ja, soweit ich weiß, sind keine Entschädigungen gezahlt worden oder irgendwelche Leistungen in der Richtung unternommen. Das war lange Zeit tabu, weil der Deserteur sozusagen ein Schandfleck, ein Drückeberger, ein also jetzt nicht im System anerkannter Gesellschaftsteilhaber war. Das war einfach die reaktionäre Gesellschaft der Adenauerzeit, die eigentlich auch mit Ex-Nationalsozialisten besetzt war. Und durch den Wiederaufbau gibt es eben, meinte das deutsche Volk, Sühne geleistet zu haben für die Verbrechen, die es begangen hat. Deswegen waren aber immer noch die Deserteure die Schandflecken in dieser Zeit. Und diese Zeit hat also mit einigen Nachkommen lange genug gedauert. Und deswegen hat es auch so lange gedauert, bis das Deserteurdenkmal realisiert wurde.
Final realisiert wurde das Denkmal dann im vergangenen Jahr 2015 also. Die Initiative für ein Hamburger Deserteurdenkmal besteht aber weitaus länger und wurde, wie so oft in der Gedenk- und Erinnerungskultur, von Nachkommen der Opfer selber angestoßen. Das Hamburger Bündnis Deserteursdenkmal nahm sich da dem Anliegen, einen Erinnerungsort für Deserteure und NS-Justizopfer zu schaffen, im Jahr 2010 an.
Zweierlei. Zum einen war dann ein Anlass. Es gab eine Anfrage von einer Tochter eines hingerichteten Deserteurs, die heute in Schweden lebt, die uns besucht hat und uns gebeten hat, doch mal zu helfen, das Grab ihres Vaters auf dem Friedhof Ohlsdorf ausfindig zu machen. Das war gewissermaßen die Geburtsstunde unserer Aktivitäten und auch des Bündnisses. Das war 2010. Und zum anderen die fehlende gesellschaftliche Auseinandersetzung in Hamburg darum, zum einen den Kriegsklotz endlich umzugestalten oder zu verändern in seiner Aussage und zum anderen diesen Opfern der NS-Militärjustiz zu gedenken. Das hat ja gefehlt und beides ist dann auf den Weg gekommen seit 2010. Naja, so ein Umdenken kommt ja nicht über Nacht und nicht von alleine, sondern man kann das auch nicht im Rahmen eines Bündnisses, das aus 22 Vereinen alleine besteht, sondern man braucht andere Bündnispartner und die hatten wir gefunden. Zum einen war das die KZ-Gedenkstätte Neuengamme, besonders deren Leiter Detlef Garbe, zum anderen die Evangelische Akademie mit Ulrich Henschel und andere Partner. Also ohne denen wäre das nicht gelaufen, das muss man ganz deutlich so sehen. Und auch Ludwig Baumann, der heute noch lebende Vorsitzende der Bundesvereinigung Opfer NS-Militärjustiz, der er selbst deshalb gewesen ist, hatte eine ganz große Rolle dabei gespielt.
Ludwig Baumann war auch bei der Einweihung des Denkmals im vergangenen Jahr selber dabei. Das Deserteursdenkmal wurde als, man kann sagen, Kontrast, als Gegendenkmal neben dem NS-Kriegsklotz am Dammtor gesetzt. Ein Ort, der eigentlich keinen Bezug zur Geschichte der NS-Justiz und der Deserteure in Hamburg hat. Bei der Errichtung kam aus dem Grund auch Kritik auf, nämlich warum das Denkmal an diesem Ort entstand und eben nicht an einem Ort der NS-Justiztäterschaft, solch ein Ort wie zum Beispiel das ehemalige Generalkommando in der Sophienterrasse 14 in Hamburg.
Naja, es ging uns um zweifach. Zum einen um die Umgestaltung des Kriegsklotzes und zum anderen eben um die Erinnerung an die Opfer der NS-Militärjustiz. Und beides haben wir gewissermaßen mit einem Wettbewerb realisiert. Das heißt, zu diesem immer noch sehr dominanten Kriegsklotz wurde eine brechende Figur hinzugestellt. Und ich finde, das ist schon das, was wir von vornherein auch beabsichtigt hatten. Und nicht ein Deserteursdenkmal alleine an einen anderen Ort zu platzieren, dann hätte uns sozusagen 50% der Aufgabe wären ungelöst geblieben.
Ja, insofern ist es auch zu sehen. Natürlich ist der Ort schwierig und ich hatte lange damit gekämpft, eine Lösung zu finden. Aber jetzt mit dem Deserteurdenkmal ist er natürlich ein kommentierter Ort. Also ich denke, dass der wesentlich frequentierter ist zum einen und durch die Auseinandersetzung mit dem Deserteurdenkmal wird gleichzeitig auch der Kriegsklotz dementiert bzw. kritisiert, verhandelt, besprochen. Und das hatte ich eigentlich auch angestrebt mit der Form des Denkmals und mit der Ausarbeitung. Wobei die Sophienterrasse natürlich das Generalkommando heute vielleicht auch ein ganz interessanter Ort wäre, weil es ja zu einem Nobelwohnviertel umgestaltet wird und was bisher auch nicht kommentiert wurde. Insofern, aber das war Anfang an klar, dass es hier stehen wird und deshalb finde ich die Entscheidung auch richtig. Und die Auseinandersetzung mit dem Thema Desertion, die ist wesentlich lebhafter an diesem Ort.
Ein lebhafter Ort ist das Dammtor hier allemal. Hier kommen den ganzen Tag und sogar auch in der Nacht viele Menschen entlang. Autos rauschen vorbei an der sehr befahrenen Straße am Dammtor Bahnhof. Und wenn man hier vorbeiläuft, trifft man auf eine bizarre Gruppierung von Denkmälern. Dabei fällt vor allem aber der original gebliebene NS-Kriegsklotz ins Auge. Und da der ja noch so steht, wie schon vor 80 Jahren, ist seine kriegsverherrlichende Aussage heute noch immer die von damals. Ein Hinweis darauf, dass es sich dabei um ein Denkmal aus dem Nationalsozialismus handelt, fehlt. Es gibt da lediglich davor stehend eine recht unscheinbare Betontafel und auf der steht, dass der Bundestag beschlossen hat, dass der Zweite Weltkrieg ein Angriffs- und Vernichtungskrieg war, ein vom nationalsozialistischen Deutschland verschuldetes Verbrechen. Die Aussage dieses Textes in Bezug auf das Denkmal dahinter ist, finde ich, subtil. Die Schrift, die ist auch eigentlich kaum lesbar. Eine Kontextualisierung dieses NS-Kriegsklotzes, die wird dadurch nicht wirklich möglich. Demnach fehlt sie. Und das sah auch und sieht auch das Bündnis Hamburger Deserteursdenkmal so. Das Bündnis wünschte sich eigentlich von der Stadt Hamburg eine Umgestaltung des NS-Kriegsklotzes, eine kritische, direkte, in die Bausubstanz eingreifende Umgestaltung des Denkmals vergebens.
Naja gut, unsere Vorstellungen sind ja nie so richtig in die Öffentlichkeit gekommen, waren auch nicht Bestandteil des Wettbewerbs. Wir hatten als, genau wie in unserem Logo sichtbar, eine weiße gegenlaufende Soldatenfigur, die gewissermaßen die Soldaten selbst, wie wir hier sehen, konterkariert. Oder wir hätten uns genauso gut vorstellen können, diesen Klotz in vier Teile zu teilen und die vier Puzzles auseinanderzurücken oder einen großen Keil hineinzuschlagen. Das heißt, der Klotz als selber wäre durchaus mit seiner Aussage erkennbar geblieben, aber eben in unserem Sinne, im Sinne des Andenkens an die Deserteure, überarbeitet worden.
Es kam nicht so. Der Klotz steht, wie er vor 80 Jahren schon 1936 errichtet wurde. Und seit Ende des Zweiten Weltkriegs existiert auch die Forderung, dass der Kriegsklotz einfach weg soll. Sprengen, abreißen, was auch immer. Diese Forderung existiert noch immer bei einigen. René Senenko und der Künstler Volker Lang sehen in einem bloßen Abriss des Denkmals keine gute Lösung.
Ja, also ich würde ihn heute nicht mehr abreißen, weil er einfach nach wie vor diese Konfrontation offenlegt. Also ich nehme an, wenn er verschwinden würde, dann wäre das eine ganz andere Voraussetzung für den Künstler auch, der ein Deserteurdenkmal realisiert. Ich bin gespalten in dieser Hinsicht. Also ich wollte auch zunächst diese Schrift oben anbringen, also praktisch direkt vor dem Deutschland muss leben. Das war sozusagen ein nachträglicher Vorschlag meinerseits, wurde aber abgelehnt und vielleicht wäre es auch nicht gut im Zusammenhang gewesen mit dem Deserteur-Denkmal.
Ich denke, da ist noch wichtig zu sagen, dass die Frage, ob man diesen Kriegsklotz stehen lassen solle oder nicht, am Kern eigentlich vorbeigeht. Weil, wie Herr Lang schon sagte, diese reaktionäre Adenauer-Politik hat ja dazu geführt, dass erstens diese Art von Denkmälern in großer Zahl in Hamburg überlebt haben. Also es gibt ja noch sehr, sehr viele Kriegerdenkmäler in Hamburg. Um einige wird immer noch, um die Veränderung einiger wird ja gerungen, wie zum Beispiel im Bramfeld. Und zum anderen, dass eben Denkmäler oder Erinnerungsorte für die, zum Beispiel für die Arbeiterbewegung in Hamburg oder für die Interbrigadisten, die auf der Seite der Spanischen Republik 1936 bis 1939, 40 Hamburger sind ja in Spanien, haben dort ihr Leben gelassen. Das weiß doch kaum jemand. Für diese gibt es keine Erinnerungsorte. Und das ist diese Diskrepanz. Auf der einen Seite immer noch jede Menge Kriegerdenkmäler, auf der anderen Seite das ist die fehlende Erinnerung an die wirklichen Opfer des Nationalsozialismus, an die, die Widerstand geleistet haben. Also es geht an der wirklich am Thema, am Problem vorbei, wenn man fragt, muss das der Krieger, das Kriegsklotz stehen bleiben oder nicht. Es ist einfach das Missverhältnis zwischen den Andenkenformen, die stört.
Um was es mir noch ging, ist ein wichtiger Aspekt, also weil ich gerade nicht monumental arbeiten wollte, sondern in der Form des Deserteurdenkmals eine Form der Entscheidung zum Widerstand auch ausdrücken wollte, weil das ist immer eine Entscheidung Einzelner. Und der ganze NS geht mit Politik, Architektur, Presse so um, dass es immer um die Masse geht. Es geht um ein praktisch Zermalmen des Individuums und gerade das macht einen Widerstandskämpfer aus, dass er eine eigene Entscheidung fällt, nach Spanien zu gehen oder eben zu desertieren.
Und das zeigt das Deserteursdenkmal am Stephansplatz zwischen dem Hamburger Dammtor und dem Planten- und Blumenpark. Zugegeben, es wird dort etwas eng mit all diesen Denkmälern, die so wild nebeneinander gruppiert stehen, die man nicht unbedingt, wenn man davor steht, als wirkliches Ensemble begreift. Na und so richtig ist es das auch nicht, denn die Werke, die sind ja verschieden alt und symbolisieren, so fast wie so Jahresringe, die Schichten der Verarbeitung. Allerdings wird ein Binnendialog, kann man sagen, möglich, denn wenn man zwischen dem NS-Kriegsklotz und dem Deserteursdenkmal davor steht, sieht man, dass die Soldaten des Kriegsklotzes quasi optisch genau oberhalb des Textes an den Wänden des Deserteursdenkmals laufen, also an den heißen Bütteltexten. Und so kann dieser Text tatsächlich als so ein Kommentar gelesen werden, auch als eine Warnung, als das, warum Menschen eben desertiert sind.
Jakob Molodit, ukrainischer Hilfswilliger bei der Wehrmacht, verurteilt aus unbekannten Gründen im Alter von 36 Jahren am 10. März 1945 auf dem Standort Schießplatz Hamburg-Weltigbaum erschossen.
Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Deutschland muss sterben, damit wir leben können.